Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, viele der Gottesdienste, die Jesus gehalten hat, die standen natürlich nirgends im Veranstaltungskalender. Und so auch nicht in dieser Geschichte, die wir gerade gehört haben, sondern es heißt, dass Jesus eigentlich mit den Jüngern weggegangen ist in eine einsame Gegend. Aber es wurde nichts daraus, aus diesem Rückzug in die Stille. Denn irgendwie haben die Leute Wind bekommen, da ist der Jesus hier in der Nähe. Und das hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer und dann kamen die Leute erst ein Grüppchen, dann immer mehr, bis schließlich 5000 erwachsene Männer sich versammelt haben. Es war zu der damaligen Zeit so üblich dort in dieser Kultur, dass man nur die erwachsenen Männer gezählt hat, nicht die Frauen und die Kinder. Also wenn es 5000 erwachsene Männer waren, dann kann man damit ausgehen, dass es vielleicht insgesamt 15.000 bis 20.000 Menschen waren. Und bei diesem ungeplanten Gottesdienst in einem völlig abgelegenen Ort, das ist natürlich klar, dass da Engpässe in der Versorgung vorprogrammiert sind. Am späten Nachmittag, als der Gottesdienst noch im Gange ist, da denken die Jünger nach und merken, jetzt wird es langsam dunkel, wir sind hier in einer Öde, was machen wir mit den Leuten? Und dann sagen sie zu Jesus, Jesus, sprich Amen, ja, mach Ende und jetzt schicken wir die Leute nach Hause. Aber das war kein guter Zeitpunkt zum Nachhauseschicken. Warum? Weil immer dann, wenn Jesus zu Menschen von Gott geredet hat, dann sind Dinge passiert. Dann sind Menschen, belastete Menschen frei geworden, Kranke geheilt. Menschen haben angefangen, Gott neu zu vertrauen. Und an so einem Zeitpunkt, da sagt Jesus, ich kann jetzt nicht einfach die Leute wegschicken. Also braucht es einen Plan B. Aber dieser Plan B, der schien genauso wenig aufzugehen, denn er sagt, gebt ihnen das zu essen, was hier da vorhanden ist. Und dann gucken die, was haben die Leute da? Die hatten nicht viel da. 5 Brote, 2 Fische. Und wahrscheinlich kleine Fische, keine Thunfische. Das war also sozusagen ein ordentliches Abendessen für eine Person, aber nicht mal geeignet als Vorspeise für diese Menge. Da hat ein Pfarrer mal im Religionsunterricht diese Geschichte erzählt, seinen Grundschülern, diese Speisung der 5000. Und da war die spontane Reaktion eines dieser Schüler nach diesem Wunder, wow, diesen Jesus sollten wir auch mal einladen. Stellt euch vor, wir bestellen zum Mitarbeiterabend 5 Brote und 2 Schnitzel und der Rest erledigt dann Jesus. Aber Jesus ist kein Magier, kein Zauberer. Und deswegen stellt sich natürlich immer auch bei solchen Wundern die Frage, was ist denn der Sinn dieses Wunders? Warum macht er das? Er will nicht Bäcker arbeitslos machen und Fischer. Und es wird auch weiterhin so sein, dass wir eben arbeiten müssen fürs Essen und bezahlen müssen. Das schafft Jesus ja nicht ab. Sondern zum einen will Jesus deutlich machen, bei mir gibt es sozusagen Speise für Leib und Seele. Wer zu mir kommt, dessen Lebenshunger wird wirklich gestillt. Und dieses Wunder tut Jesus zum anderen, um den Jüngern damals deutlich zu machen, wie kann eigentlich Mitarbeit aussehen. Und deswegen wollen wir heute im Mitarbeitergottesdienst 3 kurze Lektionen lernen über Mitarbeit. Es geht um 2 Dinge, die wir brauchen, und um 1 Sache, die Jesus braucht. Lektion 1, was brauchen wir? Wir brauchen das Mitleid von Jesus. Es ist ja immer die Frage, welche Fähigkeiten, welche Eigenschaften soll eigentlich ein Mensch mitbringen, wenn ein Mensch sagt, ja, ich wäre auch bereit, ich würde gerne in der Gemeinde mitarbeiten. Wie sieht so ein Anforderungsprofil eigentlich aus für Mitarbeiter in der christlichen Gemeinde? Nun ist klar, für manche Aufgaben, da braucht es eine Ausbildung, da braucht es manchmal sogar ein Studium. Aber auch bei den ehrenamtlichen Tätigkeiten, da ist es gut natürlich, wenn jemand bestimmte Fähigkeiten mitbringt, Kenntnisse, Erfahrungen mitbringt, ist immer gut, wenn jemand Erfahrung hat, wenn jemand verlässlich ist. Und das ist ja auch gerade im beruflichen Stellenmarkt manchmal ganz interessant, was die Leute da für Anforderungsprofile haben. Ein amerikanischer Farmer hat geschrieben, suche jemand, der Heu vorkauen kann für Pferd mit schlechten Zähnen. Und in einer deutschen Zeitung wurde folgende Anzeige veröffentlicht. Suche 5 fleißige Männer oder eine Frau. Und die Deutsche Bahn, die hat mal für ihren DB-Store in Pankow eine Aushilfskraft gesucht. Sehr mittlerweile ist diese Anzeige schon quasi, die ist ganz bekannt. Da heißt es folgendes, die Deutsche Bahn sucht da jemand und da heißt es, du bist nicht komplett verpeilt, kommst nicht immer einen Bus zu spät, kannst die Uhr lesen, musst nicht alle 3 Minuten eine WhatsApp-Nachricht schreiben, beherrschst die Grundrechenarten, hattest schon mal einen Schwammschrubber-Allzweckreiniger in der Hand und musst nach dem einmaligen Tragen eines leeren Bierkastens nicht gleich ins Krankenhaus, weil du dir eine schwere Muskelzerrung zugezogen hast. Du brauchst nicht in den nächsten 5 Wochen ein Urlaubssemester, um zu dir selbst zu finden oder deiner Mutti. Du kannst für 8 Stunden am Tag arbeiten, ohne gleich ein Burnout-Syndrom zu bekommen. Jetzt zu uns. Was denkt ihr, welche Merkmale sind wichtig für Mitarbeiter in der Gemeinde? Da könnte man jetzt vieles nennen. Interessant ist hier, sozusagen sind 2 Sätze in dieser Geschichte. Da heißt es zunächst, Jesus stieg aus dem Boot und er sah die vielen Menschen. Und jetzt heißt es, da ergriff ihn das Mitleid, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und das heißt, neben vielem anderen, was absolut hilfreich und wichtig ist, es braucht diesen Blick von Jesus, es braucht dieses Erbarmen, dieses Mitleid. Vom Griechischen her kann man das auch so übersetzen, es ging Jesus zu Herzen, als er die Menschen gesehen hat. Es lag ihm im Magen, es ging ihm unter die Haut. Und das heißt, für Mitarbeitende in der Gemeinde von Jesus, da braucht es nicht nur theologisches Wissen, nicht nur ethisches Urteilsvermögen, sondern zugleich diesen Blick sozusagen für die innere und äußere Not von Menschen. Was geht uns so durch den Kopf, wenn wir die Menschen um uns herum sehen? In der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in der Schule, im Studium, im Verein, hier in Öschelbronn. Was macht es mit uns, wenn wir merken oder wenn wir realisieren, dass so viele Menschen den Hirten ihres Lebens noch gar nicht gefunden haben? Was geht uns durch den Kopf, wenn wir solche Menschen kennen? Oder was empfinden wir, wenn ein Mensch in Not ist, traurig aussieht? Und wenn das zusammenkommt, wenn zusammenkommt sozusagen die theologisch korrekte Analyse, wenn das zusammenkommt mit dem vom Geist Gottes geschenkten Mitleid, dann sozusagen ist Kopf und Herz so zusammen, dass wir im Auftrag von Jesus handeln können. Und das ist das, was wir brauchen, das Mitleid von Jesus. Und wenn wir merken, wir haben das nicht, dann können wir darum beten. Bitten, Herr, schenk mir dieses, schenk mir diese Sicht, schenk mir diesen Blick. Der tiefer geht, der nicht das Äußere sieht, der tiefer geht. Schenk mir dieses Mitleid von dir. Das ist die erste Lektion. Wir brauchen das Mitleid von Jesus. Lektion 2. Wir brauchen die Worte von Jesus. Es heißt in dieser Geschichte, in der Luther-Übersetzung heißt es, oder so, darum sprach er lange zu ihnen. Oder das heißt, er fing eine lange Predigt an. Natürlich tut es gut, wenn uns jemand die Hand schüttelt. Es tut gut, wenn jemand sozusagen aufmunternd auf die Schulter klopft. Es tut gut, wenn jemand in den Arm nimmt, wenn es uns nicht gut geht. Es tut manchmal einfach auch nur gut, wenn jemand vielleicht eine Schachtel Pralinen oder eine Schokoladentafel gibt, weil wir weiß, wir brauchen eine Nervennahrung, Seelentröster. Alles richtig. aber es braucht auch Worte. Wenn man manchen christlichen, ich sag's mal so, Gutmenschen Glauben schenken möchte, dann hätte Jesus dort nichts tun müssen, als einfach nur Brot und Fische vermehren, die Leute speisen und wieder nach Hause schicken. Und dann, manche sagen, das wäre doch schon christlich gewesen. Einfach nur praktische Nächstenliebe, den Leuten helfen, dass sie was zu essen haben, da braucht es doch nicht viele Worte. Aber es ist eben nicht so eindeutig. Es gibt viele Menschen, das wissen wir alle, es gibt viele Menschen, die Gutes tun. Und es gibt viele Menschen, die Gutes tun und die gar keine Christen sein wollen. Und viele von denen sind sogar besser darin wie wir. Gutes tun ist nicht an sich ein eindeutig christliches Zeugnis. Zumal es bei Jesus ja nicht nur darum geht, dass er menschliche Wünsche erfüllt, sondern sein wichtigstes Ziel ist, dass er Menschen mit Gott in Kontakt bringt. Das ist sein Auftrag. Deswegen kümmert er sich in erster Linie um die Seele. Bevor es Fingerfood für alle gab, heißt es, er fing eine lange Predigt an. Oder er nahm sich viel Zeit, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. Er erfüllt seinen Auftrag. Menschen mit Gott in Berührung bringen, zusammenbringen. Nicht nur den Bauch füllen, sondern auch die Seele. Nicht nur für das irdische Glück sorgen, sondern auch den Himmel öffnen. Und deswegen sagt Jesus an einer anderen Stelle, ich bin das Brot, das Lebendige, das vom Himmel gekommen ist. Und wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Weil es also um das Allerwichtigste geht, nämlich dass unsere Seele heil und gesund wird, deswegen lehrt und predigt Jesus. Und zwar oft lange, manchmal sehr anspruchsvoll, manchmal auch sehr kompliziert. Und ihr Lieben, wer hat uns denn diesen Floh ins Ohr gesetzt, dass der Glaube an Jesus nichts mit Lehren und Lernen zu tun hat? Nichts mit Reden und Hören. Deswegen heißt auch Konfirmandenunterricht. Unterricht. Es geht nicht nur um Freizeitbeschäftigung, die wird es auch noch geben. Aber es geht darum, dass man was weitergibt vom Evangelium und von der Bibel. Und das geht nicht ohne Worte. Egal, ob wir uns gut ausdrücken können, egal, ob wir uns schwer damit tun, es geht nicht ohne Worte. Und wenn sie gestottert sind. Ohne Worte kann kein Mensch das Evangelium von Jesus hören. Das geht nicht ohne Worte. Ohne Worte kann er es nicht verstehen und daran glauben. Wir müssen um Gottes und der Menschen willen sprachfähig sein und reden. Gutes tun kann man genug und da kann man immer noch mehr. Aber wir dürfen nicht sozusagen auf der anderen Seite vom Pferd herunterfallen. Das Reden gehört dazu. Das ist die zweite Lektion. Wir brauchen die Worte von Jesus, das Evangelium, die Botschaft der Bibel. Also Lektion 1, wir brauchen das Mitleid von Jesus und Lektion 2, wir brauchen die Worte von Jesus. Und was braucht er? Jesus braucht uns und unsere Gaben. Jesus sagt, wie viele Brote habt ihr? Und da sahen sie nach und sie sagen, 5 und 2 Fische. Und das hört sich jetzt nach einem schlechten Witz an. Man könnte denken, der Jesus hat da Humor, da sitzen 15.000 Menschen oder noch mehr. Ja? Und jetzt sollen die nachschauen, was da ein paar Leute Vesper dabei haben. Da predigt ein Pfarrer eben über diese Speisung der 5.000 und dann verspricht er sich in seiner Predigt. Er sagt nämlich, stellt euch vor, was es heißt, 5 Menschen mit 5.000 Broten zu sättigen. Und dann sitzt der Kirchendiener, so jetzt wieder Tobias, dahinter und schreit dann so nach vorne, das könnte jeder andere auch. 5 Menschen mit 5.000 Broten. Nächsten Sonntag berichtigt sich der Pfarrer und sagt, ich habe mich letzte Woche versprochen. Ich wollte ja eigentlich sagen, dass der Herr 5.000 Menschen mit 5 Broten gespeist hat. Und dann guckt er zum Kirchendiener und sagt zu ihm, und diesmal kann das kein anderer auch. Und da sagt er doch, denn sie vergessen die Reste, die vom letzten Sonntag übrig geblieben sind. Bei dieser Geschichte, bei dieser Speisung von 5000, da wird meistens eine Person gar nicht erwähnt. Und das ist der eine Jünger Philippus. Und dieser Philippus, der erlebt dieses Ganze ganz, ganz intensiv, so wie sonst keiner von den anderen, weil Jesus ihm die knifflige Frage stellt, wo kaufen wir Brot für alle die Menschen? Was hätten Sie, was hättest du gesagt, wenn Jesus sowas sagt? Wo kaufen wir Brot für die Menschen? In der Wüste, draußen im öden Land. Und ich bin überzeugt, dass Jesus ja hier nicht den Philippus bloßstellen will. Das ist nicht so eine Frage wie in der Schule, ja. Da hat einer nicht aufgepasst und dann wird ihm die Frage gestellt, damit er quasi entblößt wird und bloßgestellt wird. Er testet auch nicht den Philippus, ob der schlau und reif genug ist, ob er weiter ist wie die Jünger, sondern ich denke, dass Jesus damit etwas vorhat, mit seiner geistlichen Pädagogik, nämlich, dass er bei dem Philippus anfängt zu sagen, Philippus, schau mal, es gibt eine Aufgabe und schau jetzt nicht auf deine Möglichkeiten, sondern schau auf meine Möglichkeiten. Dass er anfängt mit den göttlichen Möglichkeiten zu rechnen und nicht mit den menschlichen. Und Jesus sagt allen Mitarbeitenden damals und heute, schau auf mich. Ich brauche 5 Baguettes und 2 Sardinenbüchsen und das reicht, um Zeichen zu setzen, ein Zeichen für die überreiche Güte Gottes. Vertrau mir, verzweifle nicht an deinen kleinen Ressourcen, an deinen Möglichkeiten. Solange ich bei euch bin, solange ihr mich habt, wird's gut gehen. Und als die Jünger dann das tun, was Jesus sagt, als sie das Wenige, dieses mickrig Wenige da, Jesus in die Hand geben und Jesus betet zum Vater und sagt jetzt verteilt, da geschieht das Wunder. Da wird auf unerklärliche Weise das so vermehrt, dass alle satt werden. Das hätte Jesus natürlich auch anders machen können. Er hätte auch das einfach so machen können. Einfach sagen, setzt euch hin und Herr, versorge alle. Aber das hat er nicht gemacht, sondern er wollte diese winzigen kleinen Gaben, die wollte er benutzen. Dieses kleine Engagement, das wollte er darauf nicht verzichten. Und vielleicht fragt sich auch der eine oder andere von uns manchmal, was habe ich schon da einzubringen für Gott? Was habe ich für Gaben? Wie viel Zeit habe ich? Wie viel Geld kann ich einbringen? Und dann denkt der eine oder andere vielleicht auch, das ist doch gar nicht so viel. Was soll Jesus damit anfangen? Was kann ich damit schon groß bewirken? Fällt doch gar nicht auf. Was soll Jesus mit ein paar Männchen anfangen, angesichts dieser Größe der Aufgabe? 1660 Evangelische in Öschelbronn. Und alle anderen auch. Und die sollen eigentlich erreicht werden mit dieser besten Botschaft der Welt, dass Jesus für dich da ist, um deinen Hunger nach Leben, nach Erfüllung zu stillen, um dich zu retten. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen, dass die Kollegen in der Firma, dass die Kameraden im Verein diese gute Nachricht hören? Wie sollen wir das schaffen, dass jeder die Hilfe bekommt, die er braucht? Wie sollen wir das hinkriegen, dass der Einsame besucht wird und dass der Zurückgezogene wieder auftaucht? Gleichgültige einladen, neue Menschen gewinnen. Wie soll das zu packen sein? Was habe ich zu bieten? Und mit diesem Munder sagt Jesus zu jedem von dir und von uns, leg das, was du hast. Leg einfach das, was du hast, in meine Hände. Und ich selbst, ich werde viele satt machen. Denk nicht, das ist zu wenig, zu gering, sondern investiere es. Und du selbst und andere werden reich beschenkt. Ich will Gemeinde bauen, aber nicht ohne deine Gaben, nicht ohne deine Zeit, nicht ohne dein Geld. Und liebe Gemeinde, 3 Lektionen können wir also aus dieser Geschichte lernen als Mitarbeitende. Erstens, wir brauchen das Mitleid von Jesus. Zweitens, wir brauchen die Worte von Jesus. Und drittens, Jesus braucht uns und unsere Gaben. Und alle Mitarbeitenden sagen Amen.